Vor Weihnachtszeit, da gibt es laute Angebote. Einige lauterer als andere. Und manchmal werben sie mit allen möglichen Mitteln, entweder durch Lautstärke, manchmal durch Neonstrahlen, durch Lichter und die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, hier, wir haben etwas anzubieten. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, hält das Angebot, was es verspricht? Und ich möchte gerne, dass wir heute noch einmal auf Sprüche schauen, Sprüche Kapitel 9, denn dort werden zwei Angebote gegenübergestellt von Gott, zu sagen, pass auf, hier sind zwei Arten von Angebote. Und wir lesen zuerst die Verse 1 bis 6, da finden wir das erste Angebot. Sprüche 9, Vers 1. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen, sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie: Kommt, esst von meinem Brot, trinkt von dem Wein, den ich gemischt. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Also das erste Angebot ist das Angebot der Weisheit. Sie hat etwas zu bieten und sie lädt ein. Kommt, esst von meinem Brot, trinkt von meinem Wein. Hab alles vorbereitet. Sie hat sich ein vornehmes Haus nach dieser Beschreibung hier gebaut, mit Säulen, wie es damals so Villen hatten, ein gutes Essen vorbereitet und macht die Einladung bekannt. Geht in die Stadt hinaus und sagt: Kommt, ihr seid eingeladen. Viele sollen von dem Angebot hören und sich überzeugen. Und das ist hier eine Darstellung zu sagen, so möchte Gott einladen. Und Gott möchte auch, dass wir so einladen. Ziemlich am Ende der Bibel, in Offenbarung 22, Vers 17 steht: Und der Geist und die Braut, weil die Braut sich dort auf die Gemeinde bezieht, sagen: Komm. Und wer es hört, spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme von dem Wasser des Lebens umsonst. Wir haben hier schon die Einladung der Weisheit. Die sagt: Ich habe etwas vorbereitet. Komm, ich möchte es dir anbieten. Und Gott möchte, dass wir diese Einladung weiter aussprechen. Dass wir anderen sagen: Komm, nicht weil wir in uns selber etwas anzubieten haben, sondern weil Gott alles bereitet hat. Er hat die Weisheit gegeben und er hat, was wir eben in den Liedern schon besungen haben, seinen Sohn gegeben. Und wenn es hier sagt, umsonst, bei umsonst, lass uns immer daran denken, es ist für uns umsonst, weil Gott den Preis bezahlt hat. Du kannst nur etwas kostenlos weitergeben, aber irgendjemand muss ja trotzdem dafür bezahlt haben. Und wir haben auch gestern, als wir verteilt haben, wir haben gesagt, hier die Kalender, ne, Elias besonders hat immer hinterhergerufen, die sind umsonst, sonst nehmen Sie das nicht ab. Waren die umsonst? Wir hoffen, dass es nicht umsonst ist. Wir hoffen, dass die Leute es lesen. Und die haben sich auch nicht von selbst gedruckt auf kostenloses Papier. Aber jemand anders hat dafür bezahlt, sodass der es empfangen hat, keinen Preis bezahlen muss. Und das müssen wir verstehen, das ist genau, was Gott sagen möchte. Hier ist das Wasser des Lebens, hier ist ewiges Leben, hier ist Gemeinschaft mit Gott, Vergebung der Sünde, umsonst. Nein, nicht umsonst, sondern für den Preis von dem Kreuzestod von Jesus Christus. Aber er hat bezahlt, deswegen muss ich nichts mehr beitragen. Und das war die Einladung von der Weisheit hier. Sie sagt: Kommt, nehmt, es ist alles bereitet. Ich habe es gemacht, um es dir zu schenken. Es ist Weihnachtszeit, wir verstehen, wie Geschenke funktionieren, oder? Daniel, du hattest vorhin von deinem Sohn gesprochen. Ich glaube, selbst der versteht schon, wie Geschenke funktionieren. Dafür braucht man nicht einen hohen Intelligenzfaktor. Du nimmst das Geschenk und du reißt es auf. Einige machen das vielleicht ein bisschen vornehmer und machen sehr vorsichtig die Schleife und so weiter auf. Aber wichtig ist, ich nehme es an und ich nehme es für mich in Anspruch, ich mache es auf. Und Gott sagt, ich möchte es bieten. Ich gebe dir die Weisheit, die du brauchst. Kreis es auf. Na gut, wenn du die Bibel hast, ja, nicht reißen. Mach es auf, lies drin. Es steht drin, was wir benötigen. Und er gibt uns, was wir zum Leben benötigen. Nun, einige lesen diesen Text und stürzen sich gleich auf den Wein. Ich meine, auf die Diskussion über den Wein. Wie ist es? Dürfen wir den gebrauchen? Wie hochprozentig war der und so weiter? Aber dass das Angebot hier von der Weisheit kommt, ist dieser Wein mit Gewissheit keiner, der betrunken macht. Wir lesen in Sprüche 20, Vers 1, ein Spötter ist der Wein, ein Lärmer ist der Rauschtrank und jeder, der davon taumelt, ist unweise. Ja, also wenn hier die Weisheit einlädt und sagt, ich habe hier alles vorbereitet und mache euch ein Fest, dann ist es nicht, ich mache euch ein Fest, damit ihr alle unweise werdet, damit ihr alle betrunken seid und keine Ahnung habt, was ihr macht. Ja, sondern sie sagt, ich habe etwas anzubieten. Also unabhängig davon, wie genau du das handhabst, es ist auf jeden Fall nicht Betrunkenheit. Stattdessen fordert die Weisheit dazu auf, die Torheit loszulassen und das wirkliche Leben zu ergreifen. Ich mache dieses Angebot und ich weiß, da sind andere Angebote, aber die sind töricht. Nimm dieses nicht an. Finde deine Zufriedenheit nicht in den Angeboten der Welt, nicht im Wein, also in dem, der betrunken macht. Was hast du davon? Vielleicht bist du deine Probleme für, solange du in diesem Zustand bist, los. Aber danach sind die Probleme doch nur umso größer. Suche deine Lösung nicht in einem neuen Weihnachtsgeschenk, weil das hast du schon die letzten Jahre immer probiert und es hat dich auch nicht glücklicher gemacht. Versuche es nicht in diesen Dingen, sondern in der Beziehung, die der Herr anbieten möchte. Ich biete es dir an. Und Gott will nicht, wie hier oft behauptet wird, die Toren anlocken, sondern wirklich eine bessere Alternative anbieten. Denn einige nehmen das und denken sich, naja, wenn es hier sagt, wer unerfahren ist, der kehre ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Und dann sagt sie, ja, so sehen viele uns als Christen. Ja, das sind die es nötig haben. Ja, die glauben diese Sachen. Aber das ist definitiv nicht, was hier gemeint ist. Sondern sagt, wer Hilfe benötigt, wer es einsieht, dass er Hilfe benötigt, ich lade dazu ein. Und wir sehen nachher, dass Torheit, das ist das Gegenteil, genau das Gleiche anbietet. Es ist also hier keine Beleidigung. Nun, einige stellen dann auch die Frage, hat Gott es nötig, um uns so zu werben, so einzuladen? Sie sagen, komm, bitte, nehmt, ich habe hier alles vorbereitet. Hat er das nötig? Nein, hat er nicht nötig. Aber das ist genau, was er tut. Johannes 20, Verse 30 und 31, ziemlich am Ende des Evangeliums von Johannes. Da wird nochmal geschrieben, warum hat er dieses geschrieben? Und er sagt, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Hat Gott es nötig? Nein, aber wir haben es nötig. Und deswegen macht es auf diese Art und Weise und sagt, ich habe euch dieses aufgeschrieben, weil ich euch Leben geben möchte. Ich mache euch dieses Angebot, dass alles bezahlt ist, dass ich es euch schenken möchte. Weil wir niemals dafür bezahlen könnten. Und so ist Gott ein Gott, den man nicht überbieten kann. Er ist ein Gott, der diese Gnade anbietet. Und er sagt, bitte nehmt doch. Nehmt es an, nehmt die Weisheit in Anspruch. Gott könnte alles bestimmen, aber er hat bestimmte Entscheidungen und ihre Konsequenzen uns überlassen. Er ist allmächtig. Und häufig wird diese Frage gestellt, könnte Gott nicht eine Welt geschaffen haben oder schaffen, in der es nicht Leid, Krieg, Not, Missbrauch und so weiter gibt? Gott ist nichts unmöglich. Und es wird in der Ewigkeit eine Welt geben, wo es das nicht mehr gibt. Aber dann muss er dir und mir und allen anderen Menschen die Willensentscheidung nehmen. Denn mit der Willensentscheidung kommt die Verantwortung. Okay. Einige drehen das andersrum und sagen, ja, im Islam hat Gott alles vorherbestimmt. Das ist deren Sichtweise. Gott ist über allem und es ist alles Gottes Sache. Aber dann kommst du nicht wirklich drum herum, Gott die Verantwortung für all die Sünde und die Not und den Missbrauch zu geben. Wenn Gott es bestimmt hat, dann hat Gott sich dafür entschieden. Aber Gott hat von Anfang an gesagt, ich habe den Menschen in meinem Ebenbild geschaffen. Und Ebenbild beinhaltet, dass du Entscheidungen treffen kannst und dass du für diese Entscheidung verantwortlich bist. Und deswegen sagt er hier ist das Angebot. Das Angebot der Weisheit, das Angebot, durch das Gott spricht und sagt, hier ist es, ich biete es euch an, bitte nehmt es an. Mehr als anbieten kann ich es euch nicht. Und das Leben, das hier angeboten wird, ist keine Erfüllung durch materielle Güter, sondern eine Erfüllung durch Gottes Güte. Einige von euch kennen Jim Elliot oder die Geschichte von ihm. Er war Missionar in Ecuador, hat dort versucht, einen Stamm zu erreichen und hat schon ziemlich früh sein Leben dem Herrn gegeben und geweiht und gesagt, Herr, ich möchte dir zur Verfügung stellen, mein Leben, damit du es gebrauchen kannst, wie du möchtest. Und er hat diesen Spruch einmal gemacht, und das ist vermutlich die bekannteste Aussage, die er getroffen hat. Der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu erlangen, was er nicht verlieren kann. Es ist keine Torheit, das aufzugeben, was ich sowieso nicht festhalten kann. Die irdischen Reichtümer, die ich sowieso nicht mit in die Ewigkeit nehmen kann, sondern die in den Himmel, in die Ewigkeit zu investieren, damit ich das erlange, was ich nicht verlieren kann. Damit ich Schätze im Himmel sammle, die auch in der Ewigkeit nicht verloren gehen. Nun, ich hatte schon erwähnt, die Anrede hier war, wer unerfahren ist. Ja, und das ist kein Vorwurf oder Beleidigung, aber es ist eine Warnung. Wir haben den Ausdruck nochmal in Sprüche 22, Vers 3. Da heißt es, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Einfältigen aber gehen weiter und müssen es büßen. Und es ist die Warnung zu sagen, wir können einfältig sein. Niemand ist mit aller Erfahrung geboren. Aber das heißt auch, ich muss aufpassen. Ich muss auf die Weisheit hören, damit ich nicht diese Fehlentscheidung treffe und die entsprechenden Folgen habe. Und deswegen hier die Warnung zu sagen, bitte hör darauf. Gott möchte uns den einfacheren Weg geben. Nicht den breiten Weg. Nicht den Weg ins Verderben. Aber den Weg ohne die Konsequenzen der Sünde. Und er sagt, komm, bitte folg diesem Weg. Du kannst all die Folgen der Sünde vermeiden, wenn du meinem Weg folgst. Und das ist, was er hier sagt. Der Kluge, der Weise, der sieht, wohin das führt, wohin dieses Verhalten führt. Wir hatten beim jungen Erwachsenentreffen, am Freitag war ich dort zu Gast und haben darüber gesprochen, zu sagen, wenn Leute anfangen, was wir eben in der Gebetszeit erwähnt haben, mit 12 oder 13 Drogen zu nehmen, die schauen sich nicht die 30, 40, 50-jährigen Drogenabhängigen an und sagen, so möchte ich gerne werden. Sondern die schauen und sagen, oh, der nimmt das und das ist cool und da ist irgend so eine Erfahrung. Und sie schauen nicht, wohin das führt. Und das ist immer, was Torheit macht. Das ist, was Sünde macht. Sie sagt, schau auf das Hier und Jetzt und vergiss, wohin das führt. Und Gott sagt, Augen auf! Schau, wohin das führt. Schau, wohin das teilweise auf Erdenzeiten schon führt, aber auch schaue, wohin das führt in die Ewigkeit. Gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es führt ins Verderben oder es führt zur Herrlichkeit. Welchen Weg nimmst du? Du kannst nicht beide gehen. Entweder wir folgen Jesus Christus in die Herrlichkeit oder wir folgen dem Verderben in die Verdammnis. Und in Sprüche gibt es drei Stufen von Toren. Und die möchte ich einmal kurz aufzeigen. Einmal, es gibt den Einfältigen, das ist, was wir eben gelesen haben. Der Einfältige ist der noch nicht die Erfahrung hat. Und für den gibt es Hoffnung. In Psalm 19, Vers 8 heißt es, Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht die Einfältigen weise. Das sind diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben. Und deswegen gilt genau ihnen hier die Einladung. Er sagt, für die, die bereit sind, darüber nachzudenken, die vielleicht auch heute Morgen im Gottesdienst sitzen und sich denken zu sagen, welchen Weg will ich gehen? Er sagte, hier ist Gottes Gebot und wer darauf hört, den macht es weise. Der kann kluge Entscheidungen für sein Leben treffen. Der kann die Konsequenzen der Sünde vermeiden und lädt ein. Er sagt, wer unerfahren ist, kehre hier ein. Bitte höre auf die Weisheit. Höre darauf, dass Gott dich liebt, dass er einen Plan für dein Leben hat und dass er dich bewahren möchte vor sehr viel Schmerz und Leid. Dann gibt es eine zweite Stufe. Das sind die Narren. In Sprüche 12, Vers 15 heißt es, der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Der Narr ist jemand, der hört nicht mehr auf die Weisheit. Der hat sich entschieden und sagt, nee, ich mache mein Ding und ich lasse mir das nicht sagen. Ich will einfach Spaß haben. Ich will das tun, was alle anderen machen. Ich möchte nicht, dass jemand mir sagt, das ist richtig und das ist verkehrt. Kommt dir bekannt vor? Keiner kann mir sagen, was richtig und verkehrt ist. Und im gewissen Sinne haben sie recht, weil sie ja von vornherein Gott ausgeschlossen haben. Und wenn Gott außen vor ist, dann zu sagen, ja, warum soll jemand anders diese Autorität sein? Aber Gott sagt, dies ist richtig und dies ist verkehrt. Er hat uns geschaffen. Und es gibt richtig und es gibt verkehrt. Wir haben das in allen anderen Bereichen auch. Unsere ganze Welt würde nicht funktionieren, wenn es kein richtig und verkehrt gäbe. Wenn die Bank dir am Monatsende jetzt einen Bericht schickt und sagt, naja, also wir sind ein bisschen eng bei Kasse, wir haben ein bisschen zu viele Schulden gemacht. Wir ändern das mal von 4.000 im Bonus zu 4.000 Schulden bei uns. Du würdest sagen, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen, das ist verkehrt. Und die sagen, wieso? Wir dachten, es gibt kein richtig und verkehrt. Das würde nicht funktionieren. Ja, wenn Daniel hier wieder elektrische Leitungen legt und sagt, es gibt kein richtig und verkehrt, ich mache das halt, wie ich denke. Alles würde nicht funktionieren. Es gibt richtig und verkehrt. Wir sehen das in unserer Welt. Und es gibt vor Gott, was recht ist, was unrecht ist. Nun, ich sage nicht, alles ist eine moralische Entscheidung, alles ist richtig oder verkehrt. Ja? Schau dich um, wir sind unterschiedlich angezogen und es ist nicht blau ist richtig und grün ist verkehrt oder keine Ahnung. Ja? Das ist nicht, was gemeint ist. Aber Gott hat, wo er gesprochen hat und gesagt hat, dann hat er gesagt, dieses Verhalten ist richtig und dieses Verhalten ist verkehrt. Und der Narr, der macht einen auf Ohren zu und sagt, ich will das nicht hören, ich entscheide selber. Und die Narrheit besteht darin, nicht auf Rat von außen, besonders Rat von Gott zu hören. Es gibt aber noch eine dritte Stufe, und zwar der Spötter. In Sprüche 21, Vers 14 heißt es, der anmaßend Übermütige, Spötter ist sein Name, handelt mit maßlosem Übermut. Der ist noch einen Schritt weiter. Der sagt nicht nur, ich will das nicht hören, sondern der macht sich drüber lustig. Ja, ganz bestimmt. Da ist irgendwo ein Gott da und vor dem soll ich mich eines Tages verantworten. Ja, er hat dich geschaffen und er hat uns als lebendige Seelen geschaffen. Okay? Und das bedeutet, wir sind nicht nur Materie, wir sind nicht nur materiell, sondern wir haben in uns eine Seele. Und diese Seele, das Materielle, das vergeht, das ist richtig. Aber die Seele vergeht nicht und diese Seele wird sich vor Gott verantworten und die lebt weiter ewiglich, weil sie nicht materiell ist. Und das entweder bei Gott oder in der Verdammnis. Und so ist hier das Angebot der Weisheit und sagt, bitte hört darauf. Mach nicht einen auf den Narren, der sagt, ich bin nicht bereit zuzuhören und auch nicht auf den Spötter. Viele von euch kennen Psalm 1. Wie geht der noch? Und sitze nicht im Kreis der Spötter. Mach nicht mit bei diesem, weil die ziehen dich mit hinweg. sondern selig ist, wer seine Freude hat am Gesetz des Herrn und darin nachsinnt, Tag und Nacht. Der auf Gottes Weisheit hört. Und das ist hier die Einladung, bitte hört. Also diese Unterteilung zwischen einfältig, nah und Spötter hängt damit zusammen, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Lässt du dir was sagen? Sagst du, ja klar, ich sitze ja im Gottesdienst. Lässt du dir was sagen? Nicht nur hörst du dir was an, sondern wenn Gott dir etwas aufzeigt, in deiner stillen Zeit, in der Predigt, in den Liedern, sagst du, Gott, du hast recht, ich will auf deine Weisheit hören, ich verändere, wo Veränderung notwendig ist mit deiner Hilfe. Das Angebot der Weisheit sagt, kommt, Gott hat alles für uns vollbracht, es ist bereit, kommt und nehmt vom Wasser des Lebens umsonst, kommt und nimmt die Weisheit in Anspruch, die Gott uns anbietet. Er will dich leiten, er will dich segnen, nimm es in Anspruch. Ich überspringe die Verse 7 bis 12 und komme zum zweiten Angebot. Weil das ist absichtlich so aufgebaut. Und dann Verse 13 bis 18 kommt das Angebot der Torheit. Vers 13. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Sie sitzt an der Tür ihres Hauses auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt, um einzuladen, die des Weges vorübergehen. Die gerade halten ihre Pfade. Hör mal zu auf ihre Einladung. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des Sheol ihre Geladenen. Das Angebot der Torheit. Hast du eben darauf geachtet, dass ich das gesagt habe? Was ist ihr Angebot? Von dem, was sie einlädt, es sind die gleichen Worte, die Weisheit auch gebraucht hat. Wenn du mitliest Vers 16 und das vergleichst mit Vers 4, es sind die gleichen Worte. Und das Problem ist, die Torheit verspricht zwar viel, aber sie hat nichts zu bieten. Große Worte. Hier findest du Glück. Hier findest du Zufriedenheit. Wir haben so viel zu bieten. Aber sie haben nichts, was wirklich dahinter steht. Und sie spricht ebenfalls die Unerfahrenen an. Doch nicht, um ihnen zu helfen, sondern um sie auszunutzen. Und das ist genau, warum wir so ein großes Problem mit Glaubhaftigkeit heute haben. Weil diese Torheit ist weit verbreitet. Und die Leute sind es gewohnt, dass etwas versprochen wird und nicht gehalten wird. Dass angeboten wird, nimm nur dieses Produkt und es macht dich glücklich. Und Leute sagen, ja, das glaube ich nicht. Und dann ist es verständlich, dass Leute auch mit dem Glauben Schwierigkeiten haben, weil sie denken, das ist noch eins von diesen Angeboten. Und deswegen müssen wir es wirklich klar in unserem Kopf haben. Der Glaube ist nicht einfach ein Angebot von vielen, sondern es ist Gottes Angebot an uns, sich mit ihm zu versöhnen. Er hält seine Versprechen. Es ist nicht, du kannst all das machen, was du hattest, füg nur noch ein bisschen Religion hinzu. Sondern es ist, kehre um von der Erfüllungssuche, der Glückssuche in den Dingen dieser Welt. Komme zum Herrn und sag, du hast mich geschaffen. Ich habe versucht, in Sünde Erfüllung zu finden. Habe festgestellt, das funktioniert nicht. Habe festgestellt, ich habe mich schuldig gemacht vor dir. Bin weggegangen von dir. Ich kehre um zu dir und sage, Herr, ich brauche dich. Und er lädt uns ein, er nimmt uns wieder auf. Was hier die Torheit anbietet, gehört ihr nicht. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und deswegen muss es geheim gehalten werden. Und wenn man etwas geheim halten muss, ja, außer wenn es jetzt vielleicht eine Überraschung zu Weihnachten ist, das ist nicht das Gleiche, okay, aber wenn etwas ist, das darf keiner mitbekommen. Ja, ich gebe dir was, aber sag das keinem. Großes Warnzeichen, etwas ist nicht richtig. Paulus greift dieses auf in 2. Korinther 4, Vers 1 und 2, sagt er, darum, da wir diesen Dienst haben, und er meint den Dienst am Evangelium, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt, wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Bei uns ist es nicht geheim. Wir versuchen nicht irgendwie was zu vertuschen. Wir versuchen nicht irgendwie die Leute reinzulegen, sondern wir schenken reines Wasser ein. Wir zeigen ihnen und sagen, hier ist, was Gott sagt. Lies nach. Es ist Gottes Wort. Es ist sein Angebot. Und so, wenn sie hier anbietet, gestohlenes Wasser ist süß, heimliches Brot schmeckt lieblich. Frage ist natürlich, wurde es tatsächlich so gesagt? Aber so steht es jetzt erstmal für uns drin. Dann ist trotzdem vermutlich damit nicht das gemeint, was hier steht. Denn in Sprüche 5, Vers 15 wurde der junge Mann ermahnt, Wasser aus dem eigenen Brunnen zu trinken. Und wenn du Sprüche 5 durchliest, wir hatten das vor ein paar Wochen gehabt, da geht es nicht um Selter, da ging es um Sexualität. Und er benutzt auch Wasser. Ist hier nicht gesagt, aber gestohlenes Wasser hier ist vermutlich nicht, ich habe es aus dem falschen Brunnen mir ein bisschen Wasser abgeschöpft. Ja. Und ist das nicht heute auch noch so? Sünde wird selten beim Namen genannt, sondern wird unter einem anderen Namen deklariert. Leute sagen nicht, wir leben in offener Sünde, wir leben in Homosexualität, wir leben einen alternativen Lebensstil. Ja? Und die ganzen Drogen, die haben alle irgendwelche anderen Namen. Keine Ahnung. Ja? Aber es ist nicht, komm, lass uns Heroin nehmen, sondern dafür gibt es andere Worte. Dann ist es nicht so direkt. Und das ist, was Torheit immer tut. Sie verdreht das, damit wir nicht durchblicken, damit wir nicht erkennen, was uns da eigentlich vorgegaukelt wird. Und auch in Sprüche 4, Vers 17, ich lese das einmal kurz, Sprüche 4, Vers 17, da heißt es, ihre Wege, nee, das ist falsche, 4, 17, denn sie essen Brot der Gottlosigkeit und Wein von Gewalttat trinken sie. Ist auch wieder vom Brot die Rede, aber dem Brot der Gottlosigkeit. Also da geht es dann um Kriminalität. Das, was eigentlich verboten ist, wird also schmackhaft gemacht und die Folgen verschwiegen. Aber Gott macht sie uns offenbar, indem er Vers 18 hinzufügt. Denn das war bestimmt nicht das Angebot, das ist auch nicht mehr das Zitat drin. Vers 18, und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des Sheol ihre Geladenen. Gott macht uns offenbar, dass es zum Tode führt. Also, so verlockend die Angebote auch klingen, wir müssen die Folgen bedenken. Und die Welt posaunt, denkt an heute, liebe Leute, übermorgen macht ihr keine Sorgen. Aber Gott erwidert, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das steht in Hebräer 3, Verse 7 und 8. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste. Es ist nicht so viel anders. Ja, wir wandeln nicht durch eine tatsächliche Wüste, wie die Israeliten, als sie aus Ägypten geführt wurden. Aber es ist trotzdem Tage der Versuchung. Lauter falsche Angebote. Und er sagte, heute, wenn du Gottes Stimme hörst, verhärte es nicht und sag, nee, ich brauche aber unbedingt, ich will das Fleisch haben, wie die Israeliten damals haben. Ich bin nicht bereit, diese Freundschaft aufzugeben. Ich kann nicht ohne meine Partys. Ich kann nicht ohne mir diese Bilder anzuschauen. Ich bin nicht bereit, dieses aufzugeben. Er sagte, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte das Herz nicht. Die Israeliten haben es gemacht und du kannst die Konsequenzen lesen. Sie starben in der Wüste und kamen nicht ins gelobte Land. Er sagte, bitte, Gott will das gelobte Land geben. Er will nicht einfach nur uns in der Wüste verhungern lassen. Okay? Von daher, wenn wir seine Stimme hören, bitte nimm es zu Herzen. Wir haben das Angebot der Weisheit, wir haben das Angebot der Torheit. Und jetzt müssen wir auf die Mitte dazwischen zurückkommen, Verse 7 bis 12. Wer den Spötter zurechtweist, holt sich nur Schande. Und wer den Gottlosen rügt, holt sich selbst ein Makel. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich die Jahre des Lebens. Wenn du weise bist, so bist du weise für dich. Und spottest du, so musst du es alleine tragen. Sehen drittens die Antwort. Angebote fordern immer eine Antwort. Entweder du nimmst sie an oder du lehnst sie ab. Und du hattest hier sogar zwei Angebote. Das Angebot der Weisheit, Gottes Angebot, das sagt, komm her, ich biete euch Versöhnung, ewiges Leben an. Sieh ein, dass du auf falschem Wege warst, kehre um, komm zu mir, ich will dich reichlich beschenken. Oder das Angebot der Torheit sagt, hey, ich hab da was für dich, psst, ist geheim, ist was Besonderes. Und sie wissen nicht, dass es zum Tode führt. Du wirst dich entscheiden. Gehst du auf die Angebote der Welt oder das Angebot der Weisheit ein? Und gerade in dieser Vorweihnachtszeit, dass wir aufpassen zu sagen, auf welches Angebot höre ich? Suche ich meine Zufriedenheit in den Dingen, die die Welt anbietet und sagt, die musst du unbedingt haben? Oder suche ich meinen Herzensfrieden, meine Zufriedenheit in dem Herrn, in seiner Nähe, in seinem Wort, in dem, was er für uns vollbracht hat? Hier im Mittelabschnitt werden die Reaktionen gegenübergestellt von den Spöttern, den Gottlosen und den Weisen. Sie haben die gleichen Angebote gehört, aber sie treffen unterschiedliche Entscheidungen. Die beste Korrektur hilft einigen nicht. Das heißt ja, wer den Spötter zurechtweist, holt sich nur Schande. Es ist die Korrektur, die Zurechtweisung ist da, aber der Spötter und der Gottlose, das hatten wir vorhin schon gesehen, der hat sich schon verhärtet, der ist nicht bereit zuzuhören. Sie machen sich über alles lustig, was mit Gott zu tun hat. Nun heißt das, wir sollen solche aufgeben. Er sagt ja, der bereitet sich selbst Schande, wer diese zurechtweist. Nein, aber wir müssen damit rechnen, dass wir abgelehnt werden und sie unsere Bemühungen verachten. Und irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo man sagt, ich habe es angeboten, ich habe gewarnt und sie haben sich drüber lustig gemacht. Sie haben es abgelehnt. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wer auf Ermahnung nicht hört, muss aus Erfahrung lernen. Und das ist, was Sprüche tut. Erinnert ihr euch, wir haben jetzt einige Kapitel davon gemacht. Mein Sohn, höre auf die Ermahnung deines Vaters, höre auf die Weisheit deiner Mutter, bitte, schieb es nicht beiseite, mach nicht die Ohren zu, mach dich nicht selbst zu einem Narren, mach dich nicht selbst zu einem Spötter. Höre darauf, vor allen Dingen, was Gott zu sagen hat. Das ist seine Aufforderung. Er sagt, bitte, höre und handle danach. Aber wir müssen auch wissen, unser Erfolg misst sich nicht an der Reaktion anderer, sondern an unserem Gehorsam gegenüber Gott. Er schreibt hier und sagt, da sind die Spötter, die werden nicht hören. Und es bereitet einem sogar Schande, weil die sich drüber lustig machen. Aber zu sagen, naja, wir waren gestern beim Büchertisch und ob das jetzt richtig war und wie Gott das sieht, hängt nicht davon ab, wie viele von denen heute Morgen im Gottesdienst sind. Denn ich glaube keiner. Okay? Aber Erfolg in Gottes Augen ist nicht davon abhängig, was machen die anderen mit dem, was ich gesagt habe. Sondern habe ich getan, was vor Gott richtig ist. Und er kümmert sich um die Konsequenzen. Weil sonst, denkt mal durch. Wer in der Bibel ist sonst erfolgreich? Klar, Jesus hatte zwischendurch, dass 5000 sich haben speisen lassen. Aber bei der Kreuzigung haben ihn alle verlassen. waren noch ein paar Frauen, die ein bisschen aus Distanz zugeschaut haben und das berichten konnten. Jeremia wird aufgeschrieben, jahrelanger Dienst, die Wahrheit verkündigt, aber die Leute wollen nicht hören und gehen in Gefangenschaft. Vielleicht könntest du sagen, Jona war ein Erfolg, da hat sich eine ganze Stadt bekehrt. Aber wenn wir die Geschichte von Jona lesen, dann ist es eher so, naja, der war ein sehr widerwilliger, erfolgreicher Verkündiger. Ja? Erfolg misst sich nicht daran, was machen die anderen damit, sondern wir schauen auf den Herrn, wir sind treu mit dem, was er sagt. Wir beherzigen es selber für uns. Aber es muss nicht so pessimistisch sein, weil es steht da nicht nur, Vers 7, wer den Spötter zurechtweist, holt sich Schande, wer den Gottlosen rügt, holt sich selbst einen Makel. Sondern, okay, Vers 8 ist dann der Übergang. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Was ist hier der Unterschied? Ist die Anleitung anders? Habe ich daraus gelernt? Bin ich plötzlich besser geworden? Nein, er stellt es gegenüber und sagt, der Unterschied ist, wie der andere es empfängt. Erinnert mich an ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat im Neuen Testament. Er sagt, da ist ein Sämann und er sät aus die Saat, nämlich das Wort Gottes. Und einiges bringt Frucht. Und einiges sieht so aus, als wenn es Frucht bringt, aber im Endeffekt ist es alles tot. Was ist der Unterschied? War die Saat mal besser, mal schlechter? War der Sämann mal besser gelaunt, mal schlechter gelaunt? Nein. Der Unterschied ist der Boden. Wir können das nicht immer sehen. Wir müssen erstmal auf uns schauen. Wie ist mein Boden? Heute Morgen ist mein Boden bereit, aufzunehmen und zu verändern, wo Gott das möchte. Und wenn ich es weitergebe und sage, ich gebe das weiter, was Gott gesagt hat, dann zu sagen, okay, einiges wird auf harten Boden fallen und die werden nicht hören. Aber das ist nicht meine Verantwortung. Ich streue es aus und Gott schenkt das Wachstum. Und der Unterschied hier ist zwischen Weisheit und Torheit ist nicht die Intelligenz, sondern die Bereitschaft, auf Gottes Wort zu hören. Das ist ganz wichtig, aus Gottes Wort zu verstehen. Okay? Für Gott, in der Rede, wenn er schaut und sagt, ist jemand weise oder ist jemand ein Narr, dann hat das nichts mit der Intelligenz zu tun, sondern mit deiner Bereitschaft, auf Gottes Wort zu hören. Diejenigen sind weise, die Gottes Wort hören und es tun. Jesus sagt, die vergleiche ich mit einem Mann, der auf ein gutes Fundament baut. Da sind andere, die sind töricht, die sind Narren. Die hören zwar auch das Gleiche, aber sie handeln nicht danach. Und Jesus sagt, ich vergleiche die mit einem törichten Mann, der sein Haus auf dem Sand baut, weil er das Wort hört, aber nicht danach handelt. Und deswegen steht auch in diesem Zusammenhang wieder Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wobei die Furcht hier keine solche Angst ist, zu sagen, ich ziehe mich vor Gott zurück, ich habe Angst vor ihm, sondern eine Hinwendung zu Gott. Denn wir sehen dort, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Okay? Also hier, wenn du die Parallelen hier kennst, ist Furcht des Herrn und Erkenntnis des Heiligen ist parallel. Also Gott zu fürchten bedeutet Gott zu kennen. Und diese Kenntnis ist dann keine Ansammlung von Daten, einfach nur Faktenwissen, sondern eine persönliche Erfahrung mit Gott. Die weiseste Entscheidung, die du treffen kannst, ist Gott kennenzulernen und ihm zu vertrauen, ihm zu folgen. Denn, Vers 11, durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich dir die Jahre des Lebens. So lebt er, verlängert in der Regel sein Leben, weil er die Gefahren der Sünde vermeidet. Und dann aber auch Vers 12, letztendlich trifft jeder seine Entscheidung und kann es nicht auf andere übertragen. Bist du weise, so bist du weise für dich. Spottest du, so musst du es allein tragen. Salomo gibt es schon weiter und wir haben vorhin davon gehört, was sein Sohn daraus gemacht hat. Er sagte, ich kann es nur weitergeben. Was andere damit machen, ich kann sie warnen, ich kann darauf hinweisen, ich kann sie bitten, ich kann flehen und sagen, bitte höre. Aber die Entscheidung, was sie damit machen, trifft im Endeffekt jeder noch selber. Genau darum hat der Herr Sprüche schreiben lassen, damit wir weise Entscheidungen treffen. Die Frage ist, hörst du auf die Warnung der Weisheit oder folgst du den Versprechungen der Torheit? Was ist deine Entscheidung? Wenn du die ganzen Angebote hörst, auch in dieser Zeit, wem glaubst du? Glaubst du dieser Welt, die sagt, du brauchst nur dieses, denk nicht an morgen, werde jetzt glücklich, kauf dir Glück? Oder sagst du, nee, ich brauche den Herrn. Er hat alles für mich gegeben, er hat mich geschaffen. Er kennt die Zukunft, er kennt die Ewigkeit. Ich vertraue ihm, ich vertraue seinem Wort. Ich nehme ihn beim Herzen, ich nehme ihn beim Wort, ich nehme mir sein Wort zu Herzen, so rum. Und befolge dieses. Und er sagt, da sind die Angebote. Und du triffst eine Entscheidung. Selbst wenn du sagst, ich will mich nicht entscheiden, du hast trotzdem entschieden, wem du zuhören willst. Also, wem folgst du? Folge nicht dem Rat der gottlosen Leute, die dich ins Verderben führen, sondern höre auf Gottes Wort, handle danach. Und er gibt mehr Weisheit. Er hat versprochen, wenn wir Weisheit mangeln, wir dürfen ihn bitten. Wenn du in der Situation bist, wo du sagst, ich weiß nicht, was das Richtige hier ist, darfst gerne zum Herrn kommen. Wenn wir helfen können, sprich uns gerne an. Wir wollen dir helfen, dass du weise Entscheidung für dein Leben triffst, damit du in Gottes Segen leben kannst. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, danke für die Warnung, die du uns in Sprüche gibst. Und Herr, du siehst jedes einzelne unserer Herzen. Nicht nur die mechanische Funktion davon, du siehst, was in unserem Herzen drin ist, wonach unser Verlangen ist. Und Herr, ich bete, wirke du in unser Herz hinein, dass wir wirklich dir vertrauen, dass wir vertrauen, wenn du sagst, das ist nicht gut für dich, dass ich davon fernbleibe. Und dass wenn du sagst, hier ist der Weg, hier ist die Wahrheit, hier ist das Leben und das ist in der Person von Jesus Christus, dass wir dir vertrauen. Ich bete, wenn jemand hier ist, der sich nicht entscheiden kann, der mal hier hört, mal da hört, Herr, ich bete, zieh ihn zu dir. Und Herr, ich bitte, wenn jemand dich noch nicht kennt, dass sie diese Zeit nehmen, gerade diese Weihnachtszeit, sich Gedanken zu machen, wer bist du und was hast du für uns getan und was sind die Folgen meiner Entscheidung. Danke, Herr, dass du es uns offenbart hast, dass du auch die Auswirkungen offenbar gemacht hast. Herr, ich bete, dass wir alle hier weise Entscheidungen treffen, dass wir auf dein Wort hören, dass es bei uns auf vorbereiteten, auf guten Boden fällt und viel Frucht bringt. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil dein Wort lebendig und kraftvoll ist. Und darum bitten wir, dass du in mir, in uns, die Wirkung deines Wortes entfalten kannst. Und wir bitten darum in Jesu Namen. Amen.